Die 10 Alben. Remi reichte mir das Stöckchen, jeden Tag ein Albumcover zu posten, das maßgeblich meinen Musikgeschmack geformt hat. Vielen Dank dafür. Ich lese diese Beiträge immer sehr gerne. Mir fehlen bei diesen Stöckchen aber immer die dazugehörigen Geschichten. Geschichten finde ich nämlich immer schön. Ich werde daher die 8 Alben aufzählen, die praktisch meinen Musikgeschmack geformt haben. In chronologischer Reihenfolge.
1.
Ich war 6 oder 7 Jahre alt. Ich komme aus einer ziemlich unmusikalischen Familie. Meine Eltern besaßen 3 geschenkte Schallplatten von James Last, die sie aber nur einmal gehört hatten, und sonst gab es bei uns eigentlich nur Musikkassetten mit alpenländischer Volksmusik. Neben uns wohnt ein Arzt. Als wir einmal bei ihm zu Besuch waren, legte er Beethoven auf. Es war eine der Sinfonien, ich weiß aber nicht mehr welche. Offenbar begab ich mich zu einem Plattenspieler hin und schien dort zu erstarren. Ich hatte so etwas noch nie gehört. Ein paar Tage später schenkte er mir ein ganzes Boxset der neuen Beethoven-Sinfonien, dirigiert von Herbert von Karajan. Eine dicke, schwarze Schachtel, die ersten 8 in Mono, die 9. Sinfonie in Stereo. Ich hörte die 3., 5. und die 6. Sinfonie praktisch in Dauerschleife auf Kopfhörern in Mono. Aber das machte mir nicht viel aus. Der Arzt war sich natürlich im Klaren darüber, dass er da etwas in mir entfacht hatte. So kaufte er mir Wochen später ein Best-of von Verdis Opernchören, Nabucco, La Traviata und so weiter, und eine Platte mit Arien von Verdi und Puccini in Stereo. Stereo fand ich auch okay.
2.
Never mind the bollocks, here's the Sex Pistols. Ich muss 15 gewesen sein. Ich hatte vorher verzerrte Gitarrenmusik entdeckt, gelang über Pink Floyd, bei AC/DC und schließlich beim Metal, wo Iron Maiden meine Favoriten waren. Mein bester Freund kaufte sich eine Platte von Megadeth. Auf dieser Platte wiederum gab es einen Song, der ganz anders klang als die anderen. Dieser Song hieß Anarchy in the UK und war das energiegeladenste Stück Musik, das ich je gehört hatte. Ein Jahr später, bei unserem jährlichen Besuch in Bozen, wo es Plattenläden gab, sah ich diese Single liegen. Sie hieß Anarchy in the UK von einer Band namens The Sex Pistols. Ich erfuhr, dass es sich hier um die Originalversion des Liedes handelte und Megadeth das nur gecovert hatten, was erklärte, warum sich dieses Stück immer so anders angefühlt hatte als der Rest. Ich durfte Nevermind the Bollocks im Laden Probe hören. Was danach geschah, war vermutlich die gleiche Schockstarre wie jene, die mich als Kind damals bei Beethoven einfrieren ließ. Was ich da hörte, war so rotzig, so aufgeladen, so gut gelaunt, destruktiv, so etwas hatte ich noch nie gehört. Das war 1990. Punk war schon lange tot, aber in Südtirol passierte immer alles mit 10 Jahren Verspätung. Ein Jahr später schmierte ich mir dann becherweise Bleichmittel in die Haare und wollte nur noch Lederjacken tragen. Ein Jahr später brach ich die Ausbildung ab, dazwischen brach ich mir auch noch den Oberarm, aber das ist eine andere Geschichte.
3.
Kollaps, einstürzende Neubauten. Das war 1 oder 2 Jahre nach den Sex Pistols. Ich hörte Punkrock rauf und runter, mir gefiel natürlich das meiste, aber alles fühlte sich nur wie eine Weiterentwicklung von Nevermind the Bollocks an. Was ich prinzipiell ja gut fand, weil ich es mochte, was Punk mit der Musik gemacht hatte, was Punk mit der Haltung zu den Dingen gemacht hatte. Aber dann hörte ich zum ersten Mal Kollaps. Ich wusste schon von den einstürzenden Neubauten. Ich hatte einmal Haus der Lüge gehört und verstand die Energie. Ich merkte aber auch, dass diese Band den ersten Teil ihrer Entwicklung schon hinter sich hatte. Und als ich dann Kollaps hörte, dachte ich, wenn so eine Musik in die Welt gesetzt wurde, wie kann man nachher überhaupt noch ernsthaft Musik schreiben oder hören? Kollaps war damals schon 10 Jahre alt, aber das destruktivste, nihilistischste, kälteste und schmerzhafteste, was ich bisher gehört hatte. Also müsse man in einer Rage Against alles kaputt machen, weil man so einfach. Als müsste man in einer Rage alles kaputt machen, weil man so einfach nicht weitermachen kann. Ein bisschen wie Punkrock, nur mit schlechterer Laune.
4.
Koyaanisqatsi, Philip Glass. Meine erste Begegnung mit der Musik von Philip Glass ging so. Jemand sagte, lass uns zu mir nach Hause gehen, kiffen und Koyaanisqatsi schauen. Mich interessiert das nicht, was das für ein Film war. Kiffen fand ich super und dabei einen Film zu schauen noch superer. Für diejenigen, die diesen Film nicht kennen, in Wikipedia fand ich folgenden Satz aussagekräftig. Außergewöhnlich ist die Abwesenheit von Dialogen und handelnden Personen. Der Film besteht ausschließlich aus aneinander montierten, assoziativen Zeitlupe- und Zeitrafferbildsequenzen von Städten und vielen Naturlandschaften in den Vereinigten Staaten und der von Philip Glass komponierten und exakt auf die Bilder zugeschnittenen Musik. So. Was sich nach schwerverdaulicher Kost anhört, ist in Wahrheit ein durchgehend fesselnder audiovisueller Trip, der auch ohne Drogen funktioniert, wie in mehreren Selbstversuchen für euch getestet.
5.
Nick Cave and the Bad Seeds, The Good Son. Zu den Bad Seeds kam ich erst verhältnismäßig spät. Da war ich schon 18 oder 19. Jetzt kam dieser düstere Typ in mein Leben und sang von der Liebe. Fand ich krass. Von The Ship Song kaufte ich mir später eine Maxi-Single. Das Lied hörte ich eine Zeit lang mit 33 Rounds per Minute, obwohl sie mit 45 Rounds per Minute aufgenommen wurde. Das war ein schönes Erlebnis.
6.
Coco Rosie, The Adventure of Ghost Horse and Stillborn. Danach geschah, ja, also nach Nick Cave geschah jahrelang wenig Neues. Ich hörte Nick Cave, Einschätze Neubauten, ein bisschen Tom Waits und immer wieder Punkrock. Es war dann mit 31 oder 32, als ich über eine Internetsendung, heute nennt man das Podcast, Coco Rosie ist Lila hörte. Die Band machte mich fertig. Dieser Mix aus Spielzeugmaschinen, Feminismus, naiver Rap und der allgemeinen Schrägnis, New Weird America, nannte sich die Bewegung. Lustigerweise waren Coco Rosie mein Türöffner für Hip-Hop und Rap.
7.
Soap and Skin, Anja Plaschk, Love Tunes for a Vacuum. Ein paar Jahre später veröffentlichte eine 17-jährige Österreicherin ihr Debütalbum Love Tunes for a Vacuum. Ich kann mit jungen Mädchen üblicherweise wenig anfangen, aber ihr Porträt auf dem Cover ließ mich unbewusst an so etwas wie ein New Weird Austria denken, wenn es so etwas gegeben hätte. Der Spiegel konkludierte in seiner Albumskritik mit dem Satz, da öffnen sich die Pulsadern von ganz alleine. Ich sofort reingehört und war augenglücklich hingerissen. Seitdem habe ich kaum eines ihrer Konzerte in Berlin verpasst.
8.
Lana Del Rey, Born to Die. Auch wenn ich ihre späteren Alben deutlich besser finde, war Born to Die für mich die Befriedung mit einem groß orchestrierten Pop und ist Lana Del Rey die spannendste Personalie in der Mainstream-Musik. Von Musiksnobs in meinem privaten Umfeld wird sie natürlich verachtet und ich verteidige sie immer mit glühender Faust, da sich Lana Del Rey auch zeigt, wie konservativ und schablonenhaft oft gedacht wird, finde ich. Diese Bilder, die sie aufwirft, wie sie mit verspritzten Lippen zwischen den Klischees wandelt, wüste Fantasiekulissen hochzieht, immer Pop, immer rauschig, nie suggestiv, immer direkt, sie ist in Wirklichkeit total subversiv. Ich weiß das natürlich und niemand hat es bisher durchschaut.